Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, 1 Milliarde Follower, unendlich viele Likes, Stories, die Welt erschüttern. Nach heutigen Maßstäben wäre Abraham der absolute Star auf Instagram. Die Geschichten, die von ihm erzählt werden, stellen jeden Post in den Schatten. Da kommt keine Influencerin mit, auch kein Cristiano Ronaldo und schon gar kein Ministerpräsident in albernen Faschingskostümen. Der Weg vom nördlichen Irak bis nach Palästina, die Sorge, dass ein König sich an seiner Frau vergreifen könnte, der Krieg mit den Mächtigen des Orients und die Aufforderung, den eigenen Sohn zu opfern. Das sind Storys, die Staunen hervorrufen. Unabhängig davon, ob es sich so oder ähnlich ereignet hat, oder vielleicht auch gar nicht. Wie bei jeder Story vermischen sich hier Fact and Fiction. Das gilt nicht nur für Instagram, das gilt auch für die Erzählungen von Abraham. Aber die Geschichten von Abraham sind wahr, auch wenn sie literarisch konstruiert sind. Sie sind wahr, weil sie Wahres, Belastbares, Verlässliches, Lebensdeutendes enthalten. Und das zeigt gleich ihr Prolog, mit dem unsere Predigtreihe dieses Semesters zu Ende geht. Ich lese Genesis 12 nach der Lutherbibel von 2017. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Würde dieser Text bei Insta stehen, und seit einer Woche weiß ich, wie das funktioniert, würde dieser Text bei Insta stehen, so würde ich ihm ein Herz, einen Daumen nach oben und ein Emoji mit weit aufgerissenem Mund und weit aufgerissenen Augen geben. Denn so klar und eindeutig sich diese Verse präsentieren, so viele Fragen werfen sie auf. Gott spricht zu Abraham. Seltsam, unvermittelt, direkt, unerwartet, scheinbar ohne Zeit und Ort. Der Erzähler verzichtet auf die Beschreibung einer großen Erscheinung, eines Sturmgewitters wie bei Mose oder wie bei Hiob. Einfach nur: und der Herr sprach zu Abraham. Doch ganz so zeitlos und ortlos ist diese Gottesrede nicht. Die Redaktoren, denen wir das bunte Mosaik der Abraham-Erzählungen verdanken, haben diese Gottesrede im nordmesopotamischen Haran, also weit außerhalb des Landes Israel, verortet, und sie positionieren sie zu einer Zeit, da Terach, der Vater Abrahams, noch lebt. Also, Gott spricht. Er spricht außerhalb des Heiligen Landes. Und er spricht mitten in den Alltag hinein. Mit anderen Worten, Gottes Erfahrungen sind nicht an bestimmte Orte oder an bestimmte Zeiten gebunden. Die Erfahrung Gottes machen einen Ort und eine Zeit besonders, nicht umgekehrt. Und ganz bewusst verwendet der Erzähler, der die kleine Gottesrede hier komponiert hat, den Namen Gottes Israels, Jahwe. Was Luther in der Tradition der antiken griechischen und lateinischen Bibel mit der Herr übersetzt hat, ist in der hebräischen Bibel der Eigenname Gottes. Und dementsprechend müssen wir all das mithören, was in diesem Eigennamen steckt. Jahwe ist, folgt man jüdischen Gleichsetzungen, der Lebendige, der Ewige, der Heilige, der Name schlechthin oder auch der Raum oder, so wie es Martin Buber und Franz Rosenzweig verdeutscht haben, er in Großbuchstaben. Noch näher kommt man an das Wesen dieses Namens, wenn man sich die Sprachgeschichte anschaut. Jahwe ist es, der es wehen lässt, der in Bewegung setzt, der Leben schafft. Und so steckt im Namen dieses Gottes das Programm der kleinen Rede zu Abraham. Es spricht die Kraft, die in Bewegung setzt. Die Kraft, die Leben schenkt. Die Kraft, die Lebensräume öffnet. Oder in den Worten unserer Predigtreihe, es spricht die Macht, die Heimat, neue Heimat, schenkt, ja die selbst Heimat, Heimat schlechthin ist. Also, und es sprach die Kraft, die in Bewegung setzt, zu Abram. Auch der Name unseres Helden ist treffend gewählt. Avram, das beginnt mit dem ersten Buchstaben des Alphabets. Das steht in scharfem Kontrast zum Namen des Vaters, zu Terach. Nach dem hebräischen Alphabet ist T der letzte Buchstabe und dann müssten wir eigentlich sagen Z, von dem ist vorher die Rede, gleich Terach, Z starb und da sprach Gott zu A, von A bis Z. Merken Sie, wie der Erzähler spielt. Es wird hier etwas auf den Kopf gestellt, von A bis Z. Und A, damit geht es los. Wer mit biblischen Erzählungen vertraut ist, weiß, jetzt beginnt etwas Neues. Etwas grundsätzlich Neues. Denselben Kunstgriff haben nebenbei auch die Erzähler der Paradieserzählung angewendet. Adam, der erste Mensch. A, damit fängt Neues, Grundlegendes an. Und auch die Erzähler des Hiob-Buches verfahren so. Im Hebräischen das Wort Ish, der erste Buchstabe, dort auch eigentlich ein A. In all diesen Texten, Genesis 12, Paradieserzählung, Hiob, geht es um Erstes, meint um grundlegende Fragen der Existenz. Die Signale, dass mit Abraham etwas ganz Neues beginnt, ziehen sich durch unsere Verse. Von den 14 Wörtern des ersten Verses beginnen allein 6 mit dem Buchstaben A. Dass die Zahl 14 kein Zufall ist, können Sie sich jetzt schon fast selbst denken. 2 mal 7, das ist nach hebräischem Verständnis absolute Fülle. Also es geht hier um Erstes, um Grundlegendes und es geht um eine Fülle. Die Gottesrede in Genesis 12, so klein sie ist ein literarisches und vielmehr ein theologisches Kunstwerk, ein Programm mit vielen Ornamenten. Die Rede beginnt mit einem Imperativ. Luther übersetzt einfach mit einem Wort: geh. Im Hebräischen ist der Imperativ erweitert. Da sind es 2 Wörter. Lech, lecha, meint geh für dich. Geh mit dir selbst, Freier. Geh mit deinem ganzen Wesen. Geh und sei ganz bei dir und bei der Sache. Das ist direktiv und integrativ zugleich. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, und das gilt nicht nur für Abraham, wenn Gott zu einem Menschen spricht, dann geht es um Identität und Integrität. An welchem Ort auch immer. Sprachlich, und da streicht dieses kleine Wort im Hebräischen, Lecha, das in Übersetzungen leider so häufig ausgelassen wird, den Inhalt und die Unbedingtheit des göttlichen Imperativs. Geh auf jeden Fall, bestimmt, geh, mach du dich auf den Weg. Diesem Befehl folgt eine dreifache Negation. Der Erzähler wird immer konkreter. Abraham soll sein Land, in Klammern nicht sein Vaterland, wie Luther gut gemeint, aber die Versstruktur nicht treffend übersetzt hat, sondern nur Land. Er soll sein Land verlassen, dann werden die Kreise enger, seine Verwandtschaft, und dann wird es ganz eng. Das Haus seines Vaters meint seine Kernfamilie. Am Ende dieser Reihe steht bewusst das Wort Vater. Der Erzähler spielt mit diesem Wort, dem Wort Av, Av, der Vater. Mit diesem Wortspiel vermittelt er eine eindeutige Botschaft. Der, der Leben schafft, spricht zu dem, der in seinem Namen das Element Av, Vater, trägt, er solle aus dem Haus seines Vaters gehen. Hier kommt zum ersten Mal innerhalb der Abraham-Erzählungen die Bedeutung des Namens Abraham zur Entfaltung. Abraham meint der Vater, nämlich Gott, ist groß. An und in Abraham, allein in seinem Namen, zeigt sich, wer Gott ist und wie Gott handelt. Gott spricht an Schwellen des Lebens, an Übergängen, gewissermaßen in Zwischenräumen. Er schickt auf den Weg, unbedingt, und zeigt sich dabei als Vater. Wenn Jesus später seine Jünger lehren wird, zu Gott als Vater zu reden, dann steht er ganz in der Tradition Abrahams. Im Zentrum der Verheißung von Genesis 12 steht die Überzeugung, dass Gott der Vater ist. Alle weiteren Verheißungen in diesen Versen sind dann nur noch Konkretionen. Die erste Konkretion betrifft das Land, das Gott Abraham sehen lassen wird. Gott spricht, öffnet gewissermaßen die Ohren und Gott lässt sehen, also öffnet die Augen. Der Erzähler weiß, wenn er hier auf das Land zu sprechen kommt, dass zur personalen und zur sozialen Integrität und Identität eines Menschen Land gehört. Land ist nicht bedeutungslos. Das war es weder für das alte Israel noch für das heutige. Menschen brauchen geschützte Räume. Sie brauchen Räume, an denen sie sich entfalten können. Sie brauchen festen Boden unter den Füßen. Mit anderen Worten, sie brauchen Heimat. So wie Genesis 12 Heimat konturiert, ist sie von und in Gott geschenkter, nicht mit Gewalt angeeigneter Lebensraum. Die zweite Konkretion der Vaterschaft Gottes betrifft den Segen. Segen ist das eigentliche Leitwort dieser Verse. Fünfmal begegnet die hebräische Wurzel für das Wort segnen. Auch die fünf ist in der Bibel ein Symbol der Fülle. Fünf Finger, fünfmal Segen. Und dabei zeigt Vers 2 auf engstem Raum, was die Bibel unter Segen versteht. Von Gott geschenkte Fruchtbarkeit und Lebenskraft. So wird die Segensverheißung eingerahmt durch die zwei Zusagen: Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will deinen Namen groß machen. Anders ausgedrückt, Gott schenkt Gemeinschaft und Gott stiftet Identität. Nicht nur Abraham, sondern jedem Menschen, der auf ihn hört, der sich auf ihn einlässt, der eingespielte Strukturen hinter sich lässt. Ich blicke noch einmal auf den Urtext. Im ersten Vers dominieren Wörter, die im Hebräischen mit dem ersten Buchstaben des Alphabets beginnen. Im zweiten Vers Wörter, die mit dem zweiten und dritten Buchstaben des Alphabets anheben. So könnte man auch sagen, Genesis 12, unser kleiner Predigttext, ist ein ABC des göttlichen Handelns. Eine kleine Gotteslehre, eine kleine theologische Heimatkunde. Die Dreierreihe der Verheißungen Gottes: Ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen, wird abrupt von einem erneuten Imperativ abgelöst. Du sollst ein Segen sein, kürzer, sei Segen. Der Stilwechsel und der Wechsel des Subjekts haben schon in der Antike für Verwirrung gesorgt. Die griechische und die lateinische Bibel übersetzen: Du sollst gesegnet sein. Doch der hebräische Text, und so finden Sie ihn auch richtig übersetzt in der Luther-Übersetzung, ist wohl ursprünglich: Sei Segen. Der Imperativ sei oder auch werde Segen ist das Gegenüber zum Eingangsbefehl: Mach dich auf den Weg. Diese beiden Imperative, mach dich auf den Weg, sei Segen, Rahmen, Lebensziel und Lebensinhalt Abrahams. Nicht nur Abrahams. Mach dich auf den Weg, sei Segen. Das gilt jedem Menschen. Sei unterwegs und sei Segen. Dabei klingt in dem Imperativ sei Segen die Schöpfungsgeschichte aus Genesis 1 an. Dort begründet das immer wiederholte Wort Gottes, es sei oder es werde die einzelnen Schöpfungswerke. Hier im Auftrag an Abraham, im Auftrag an uns alle, Segen zu sein, meint das, setz das Schöpfungswerk Gottes fort. Im Segen sein für andere setzt sich fort, was in Genesis 1 mit der Erschaffung der Welt begonnen hat. Und so zeigen sich hier zwei Seiten biblischen Segensverständnisses. Segen ist einerseits Gabe, andererseits Aufgabe. Nicht nur für Abraham. Auch wenn wir nicht Abraham sind, so sind doch auch wir gesegnet. Sei es in der Taufe, sei es am Ende eines jeden Gottesdienstes. Aber als Gesegnete sind wir aufgerufen, Segen zu spenden. Segen als Gabe dient der Selbstvergewisserung. Der Vergewisserung, von Gott auf den Weg geschickt zu sein, festen Boden unter den Füßen zu haben, von Gott Identität verliehen zu bekommen oder sogar in Gott selbst Heimat zu finden. Segen als Aufgabe meint dann, andere zu vergewissern, und zwar die, die keinen Ausweg sehen, denen der Boden unter den Füßen schwankt, die sich selbst fremd sind, die Heimat suchen. Und diese Doppelgesichtigkeit des Segens zeigt sich dann noch einmal in der abschließenden Verheißung: Gott werde die segnen, die Abraham segnen, und er werde denjenigen, der abfällig von Abraham spricht, den verächtlich macht, der seine Würde verletzt, verfluchen. Die Formulierungen sind im Urtext nicht symmetrisch und die Worte wirken anstößig. Man stolpert beim Lesen und fragt sich: Segen, ja, aber Fluch? Theologisch ist die Sache klar. Der Gott, der Leben schenkt, ist, weil er der einzige Gott ist, derselbe Gott, der Leben nimmt. Für diese Überzeugung steht Abraham, wie schon der vorhin genannte Hiob. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn, sagt Hiob. Und auch pragmatisch und psychologisch ist die Sache klar. Wer segnet, stiftet Gemeinschaft. Wer anderen Lebensräume eröffnet, dem öffnen sich selbst Räume. Die Erfahrung lehrt, aus Segen fließt Segen. Umgekehrt, wer anderen die Würde nimmt, verletzt letztlich seine eigene Würde. Wer anderen die Gemeinschaft verweigert, reduziert letztlich die eigenen Lebensmöglichkeiten. Die Verheißungen an Abraham gipfeln in dem Ausblick auf den Segen aller Sippen der Erde. Die Worte sind vieldeutig. Sie können ausdrücken, dass sich die Sippen der Erde bei der Nennung des Namens Abrahams Segen wünschen. Oder sie können ausdrücken, dass sie um Abrahams Willen gesegnet werden. Viele weitere Spielarten sind möglich. Entscheidend ist aber der Ausblick auf alle Sippen der Erde. Was mit dem Aufruf an einen Einzelnen beginnt, endet mit dem Ausblick auf das Leben für die als eine große Familie gedachte Menschheit. Da wird sprachlich und sachlich noch einmal mit dem Buchstaben A gespielt, die Erde, hebräisch Adama, A. Aber es wird auch zurückgeblickt eben auf Erzählungen zu Beginn der Bibel. Es wird zurückgeblickt auf die Erzählung vom Paradies. Jenseits von Eden, nach der Verfluchung des Erdbodens, nach der Verfluchung Kains, ist Abraham, der neue Adam. In Abraham verwirklicht sich der Schöpfungssegen. Und in Abraham und durch Abraham strahlt dieser Segen aus. Bis zu dem, der selbst als der neue Mensch, als der Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet wird. Der Erzähler beschließt seine kleine Gottesrede, dieses Kompendium göttlichen Redens und Handelns, mit dem einfachen Satz: Und Abraham ging, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Abraham ging. Einfach so. Stumm, ohne Fragen. Er lässt los und lässt sich auf Gott ein. Er geht, weil ihn die Rede Gottes zutiefst getroffen hat, weil er Gott gehört und verstanden hat. Darin ist Abraham zum Vorbild des Vertrauens auf Gott schlechthin geworden. Ich komme noch einmal zurück auf die Milliarde Follower und die unendlichen Likes, die Abraham bei Insta erleben würde. Steckt hinter dem Bemühen, immer neue und mehr Follower zu bekommen, nicht eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach personalen Beziehungen, nach einem Gegenüber, das mich in dieser Welt nicht einsam sein lässt? Verbirgt sich hinter den zahllosen Selfies, die von Sekunde zu Sekunde hochgeladen werden, nicht die Frage: Wer bin ich denn wirklich? Ist nicht das ständige Einstellen einer neuen Story in die digitale Welt der Ausdruck nach der wahren Geschichte meines Lebens? Im Licht von Genesis 12 betrachtet, steht die Sehnsucht nach Gemeinschaft die Verheißung Gottes gegenüber, Gemeinschaft zu schenken, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Im Licht von Genesis 12 betrachtet, wird die Frage, wer ich bin, von Gott selbst beantwortet mit einem Hinweis auf sein eigenes und auf mein Wesen. Wo mir klar wird, wer ich eigentlich bin, wo mein Platz in dieser Welt ist, wo ich verstehe, dass mein Leben einen Sinn hat, da hat Gott gesprochen. Und im Licht von Genesis 12 kommt die Suche nach meiner Geschichte zum Ziel. Sie kommt dort zum Ziel, wo ich meine Geschichte als Gottes Geschichte begreife. Wo Gott Gemeinschaft stiftet, wo ich mich selbst verstehe, wo ich meine alltäglichen Erfahrungen mit dem Handeln Gottes verknüpfe, da wirkt Segen, da spüre ich Heimat. Wo ich mich aber als gesegnet erlebe und selbst segne, da bin ich Gott ganz nah, da bin ich in der neuen Heimat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.